dass diese
Veranstaltung.
Na komm, jetzt jeder ein Wort.
Jeder ein Wort, ach so.
Nein, also gut, um das Chaos zu erklären, wir wissen auch erst seit einer halben Stunde, dass wir das zu dritt machen oder so ähnlich, aber macht nichts. Wir sind hier, um euch einen kleinen Jahreszwischenbericht über das Chaosjahr 2010 zu geben. Das hatte ja jetzt so ungefähr
fünf Monate
und ein paar Tage.
Und ja, Andi sollte das zunächst alleine machen nach Programm. Und dann hat man gesehen, dass es so viel gab und Andi irgendwie noch nicht aufgetaucht war, dass man irgendwie Frank Roh und mich, also Maha, noch mit eingeschaltet hat. Und jetzt haben wir uns zusammengesetzt und fangen einfach mal an.
Genau. Also ich fange jetzt einfach mal an und ihr fallt mir dann einfach ins Wort. Wie üblich haben wir uns im Januar natürlich erstmal mit den Kongressen Nachbeben beschäftigen können. In diesem Fall war es vor allem die Kundenliste des Versandunternehmens Thor Steiner, auch bekannt als Klamottenlieferant der rechten Szene, ja, das ist noch sehr nett gesagt, die irgendjemand wohl aus einer Kongress-IP-Nummer heraus zunächst mal aus deren SQL rausgepopelt hat und dann im Netz verbreitet hat, was den Betreiber dazu veranlasste, eine Strafanzeige gegen den Club zu stellen und uns anzudrohen, die Kunden vorbeizuschicken. Was wir jetzt erstmal nicht weiter ernst genommen haben, wobei es schon Journalisten gab, die dann ankamen und meinten, ob wir jetzt Angst hätten vor irgendwelchen glatzköpfigen Leuten oder so, aber die haben das, glaube ich, gar nicht verstanden gehabt. Insofern, da gab es irgendwie ein bisschen Korrespondenz mit der Staatsanwalt hier und da, wo wir mal wieder erklären konnten, was ein Wiki ist und was ein CCC-Kongress ist und was eine IP-Nummer ist und so, und aber viel mehr ist da bislang noch nicht passiert.
Es gab dann direkt im Nachgang dazu auch noch zahlreiche Workshops zum Thema Data Mining und Geolocation auf Karten auftragen und so Geschichten, wo dann auch besagte Kundenliste gern mal als lebendes Objekt benutzt wurde. Und es gab Berichte aus der Schweiz, die auch da interessante Zusammenhänge gefunden haben. Also es gab ein enormes Echo, wobei wir als Club jetzt da auch...
Die Frage ist halt, haben wir was damit zu tun, wenn wir so IP-Nummern zur Verfügung stellen, um vom Kongress irgendwas zu tun oder so? Eigentlich nicht. Gutheißen können wir das eigentlich nicht, weil gibt da Hackerethik und Ähnliches. Schlechtheißen können wir es auch nicht, weil es trifft irgendwie nicht die Falschen, aber... ist irgendwie eine schwierige Fragestellung, um da irgendwie Stellung zu beziehen. Der Datenbrief hat es ganz klar in die öffentliche Diskussion geschafft, aber dazu will ich jetzt hier nur ganz wenig sagen, weil das kommt dann
kommt später nochmal. Also wir haben es Ende Januar im Prinzip in die öffentliche Diskussion reingeworfen und es gab ja heute um 12 schon mal von mir einen kurzen Vortrag noch dazu, wie jetzt der Stand der Diskussion ist. Werde ich aber nachher nochmal dann auch zusammenfassen, wenn es zeitlich dran ist.
Ich hatte ja das Vergnügen, von unserem neuen Innenminister Thomas de Maizière zum ersten Dialog mit den
Internet-Community.
Oder mit der Internet-Community, danke schön. Unser Wortspezialist zum Glück am Werk, eingeladen zu sein. Der Punkt war der, also das war in einer Freimaurerlogen, in einem Freimaurerlogengebäude in Berlin, eine Veranstaltung von so grob 20 Leuten. Das war eine relativ heterogene Mischung, um es mal vorsichtig zu sagen, also zwischen Bitkom, in welchen Vorzeige-Bloggern, diese Currywurst-Blog oder wie der Mensch heißt, dann irgendwie Leute, ein Vertreter eines Social Networks war da, dann waren Datenschutzleute da und so. Also es war zunächst mal relativ offen und bunt. Immerhin muss man ja mal sagen, im Vergleich zum vorherigen Innenminister findet hier mal ein Dialog statt und es ist wohl schon angekommen, dass die völlige Ignoranz gegenüber Datenschutzaspekten und Aspekten der digitalen Privatsphäre so nicht konsensfähig ist. So interpretiere ich auch zunächst mal die Einladung. Es war ganz klar ergebnisoffen. Es war also nicht gleich so, dass sich der Innenminister hier positioniert hat, aber er hat gesagt, er will sich mal diese Diskussion anhören und er hat sich insofern darum bemüht, das muss man anerkennen. Ich habe die Gelegenheit genommen, um da 1, 2, 3 sehr konkrete Dinge ihm als Option auf den Tisch zu legen. Ich gesagt habe, naja, reiner Dialog, damit wird es nicht getan, wenn dann muss er zumindest symbolisch sich da irgendwo auch positionieren. Das eine war eben der Datenbrief, den er immerhin als Diskussionsansatz weiterverfolgt hat. Und da gibt es jetzt einen eigenen Stab im Innenministerium, der also regelmäßig so kleine Runden macht und das juristisch und mit den Betroffenen und so weiter und so fort prüft. Also das ist immerhin schon mal was. Zum anderen gab es den Vorschlag, dass er mal sowas wie eine Datenamnesie macht, damit man aus dieser Diskussion des bösen Staates mal rauskommt. Das kommt zum späteren Zeitpunkt nochmal. Und ja, insgesamt gab es natürlich dann auch wieder in der Presse nach dem Gespräch irritierende Äußerungen, wo er mal wieder gesagt hat, ja, ich bin natürlich Innenminister jetzt im Vorfeld der NRW-Wahl und natürlich sehe ich das alles so wie Herr Schäuble und wie meine Vorgänger, wo man schon wieder dachte, okay, müssen wir jetzt, keine Ahnung, wieder nach bewaffneten Widerstand rufen oder andere Lösungsoptionen für innenpolitische Debatten irgendwie herbeidingsen. Aber wir belassen das jetzt zunächst mal dabei, dass wir uns nicht von unseren Forderungen abbringen lassen, dass wir den Dialog, soweit er dann sozusagen optional zur Verfügung steht, den durchaus wahrnehmen. Das heißt aber nicht, dass wir da die allergrößten Hoffnungen haben, dass jetzt der Innenminister in Zukunft die Bürgerrechte bis ins Letzte beachtet. Der wird weiterhin Sachzwängen unterliegen, die mitunter gerade in Wahlkampfzeiten und so andere Äußerungen konsensfähiger erscheinen lassen. Aber gucken wir mal. Also, ja, viel mehr kann man dazu nicht sagen. Es gab einen kleinen Erfolg in Berlin. Ihr erinnert euch an die Demonstration Freiheit statt Angst und diese Geschichte mit den verprügelten Leuten, die wir auf Video festgehalten haben, beziehungsweise mit den prügelnden Polizisten. Der Berliner Polizeipräsident war dann immerhin im Januar so weit schlachtreif geschossen, dass er die Einführung von Namens- bzw. Nummernschildern de facto ja, recht vehement vertreten hat, gegen Widerstände sogar bei der Polizei, mit dem Vorschlag, dass die Privatsphäre der Polizisten ja dadurch gewährt sein kann, dass sie in Gefahrensituationen das Schild umdrehen können, dann gibt es da halt nur eine Nummer und keinen Namen. Also soweit eigentlich vernunftbegabt. Was man aber noch sagen muss, ist das Ermittlungsverfahren selbst gegen die prügelnden Polizisten, das liegt nach wie vor ein bisschen auf Eis. Da gibt es wenig Bemühungen zu erkennen, dass hier Anklage erhoben wird. Seit ja, Ende letzten Jahres, da sind nochmal die Polizisten um Stellungnahmen gebeten worden, ist da nichts passiert. Der von uns beauftragte Eisenberg, Anwalt, also Anwalt Eisenberg, ist da ja, mit seinen Bemühungen da irgendwie weiterzukommen auch nicht richtig vorangekommen. Gucken wir mal, aber immerhin haben wir die öffentliche Diskussion hier und da gefördert. Dann gab es im Januar 1, 2 Sachen zur Flughafensicherheit. Meldung, dass Sprengstoffscanner auf der einen Seite auch bei Honig anschlagen, auf der anderen Seite, dass man den internen Bereich von Flughäfen ja immer noch mit gehackten RFID-Cards betreten kann. Da waren ein paar Jungs unterwegs mit den Legic-Cards. Ja, der Jugendmedienstaatsvertrag, da könnte jetzt einer von euch mehr zu sagen als ich.
Ja, ich auch
nicht. Jugendmedienschutzstaatsvertrag.
Also jedenfalls dieses Gesetz, was den Schutz der Jugend durch Einführung von Öffnungszeiten für das Internet erwirken soll. Eine Maßnahme, die uns allen total einleuchtet, bei dem einen oder anderen aufgrund der unterschiedlichen Zeitzonen alleine schon allerdings die Fragestellung mit sich bringt, ob hier nicht eher die einheimische Pornoindustrie vor ausländischer Konkurrenz als vor der Jugend geschützt werden soll.
Das sind ja zwei Aspekte. Das ist einmal die Sache mit den Öffnungszeiten und das andere ist ja die sogenannte freiwillige Kennzeichnung von Inhalten, wobei davon ausgegangen wird, dass alle Inhalte, die nicht gekennzeichnet sind, eben als jugendgefährdend anzusehen sind und dann eben optional auszufiltern sind. Dann wird dann immer gesagt, das ist ja kein Problem. Das liegt ja an den Eltern, die dann diese Filterprogramme kaufen und so. Ist natürlich dann auch wieder so eine Art Wirtschaftsförderung. Aber das Problem, was sich natürlich stellt, ist, dass in öffentlichen Bibliotheken, Schulen und so weiter natürlich dann auch solche Filtersoftware eingesetzt werden muss. Und das bedeutet dann in der Praxis, dass zum Beispiel die Wikipedia in Bibliotheken und Schulen, wo man sie eigentlich braucht, nicht mehr aufgerufen werden kann. Gut, mag ja sein, dass da dann irgendwann nichts mehr drinsteht in der Wikipedia, aber das ist natürlich also völlig kontraproduktiv und das ist eben auch so ein Aspekt, weshalb man wirklich dagegen vorgehen muss, massiv. Und die Frage ist halt jetzt, also sieht so aus, als käme dieser Jugendmedienschutzstaatsvertrag. Also die Ministerpräsidenten haben ja unterschrieben, jetzt müssen die einzelnen Länder das noch absegnen, aber natürlich ist es so, dass die Ministerpräsidenten ja in der Regel in ihrem Land, wenn man mal absieht von NRW, eine sichere Mehrheit haben und die werden natürlich dann werden die Parlamente natürlich zustimmen, sodass wir damit davon ausgehen können, dass das eben bald rechtsgültig sein wird. Und ja, dann werden wir noch viel Freude haben mit den Öffnungszeiten. Und
das ist eigentlich ein klassisches Beispiel, wie die Generation der Internetausdrucker eben derzeit schon noch kraftfaktischer
handelt. Es ist eine Regelung, die einfach ganz klar aus dem klassischen Rundfunkbereich halt, kommt. Und
der Anbieter muss gehen, sage ich nicht. Ja. Öffnen. Zeiten. Es gab ganz merkwürdige Meldungen, auch noch im Januar, von so CSU-Leuten, die der Meinung waren, sich zum CCC äußern zu müssen. Also das habe ich auch nicht ganz verstanden, aber es ist scheinbar so, dass die Abkürzung CCC dort als Konkurrenz, vielleicht haben die gedacht, sie sind eine neue Partei oder so, empfohlen würde, wo dann also verschiedene Leute sagen, mit dem CCC muss man reden, mit dem anderen reden wir nicht. Anderen sagen, man soll doch mit den Bürgern reden. Also möglicherweise ist das durch den de Maizière auch ein kleiner Ritterschlag gewesen, wenn er schon in so einem Freimaurerlogenhaus macht, dass er sagt, okay, man muss den CCC jetzt mal ernst nehmen. Da gab es dann auch übers Jahr ein paar dazu passende Äußerungen. Ich habe noch kurz, um den Januar abzuschließen, noch zwei Momentaufnahmen aus dem Januar, die sind aber nicht für, sind Minderjährige im Raum? Nein, okay, also not safe for work. Es gab zum einen der deutsche Außenpolitik, das ist einfach ein Dokument der Zeitgeschichte, wie ein homosexueller Außenminister in einem Land, in dem Homosexuelle mitunter dafür schon ins Gefängnis gehen.
Gesteinigt werden sie, glaube ich, üblicherweise.
Gesteinigt werden, also hier sieht man deutlich diplomatische Bemühungen. Und auch die Frauen hatten ihre geschichtliche Rolle, Bild und Form zu präsentieren. Nun gut, im Februar hatte ich dann die Gelegenheit, auf das Gesprächsangebot des Innenministeriums gleich zurückzukommen. Da habe ich mal beim Stab von Herrn de Maizière angerufen, nachdem der Andreas, der jetzt hier irgendwo auf der Veranstaltung rumläuft, beim Europäischen Polizeikongress rausgeworfen wurde. Was passiert war, der hatte sich nicht als CCC, sondern einfach als Angestellter seiner Firma, die so Sicherheitströdel macht, beim Europäischen Polizeikongress als zahlender Teilnehmer angemeldet, hat da seine 800 Flocken bezahlt, jedenfalls seine Firma. Der Europäische Polizeikongress fand halt im selben Gebäude statt wie der Chaos Communication Congress. Und als er gerade in einer der ersten Sitzreihen im Kuppelsaal saß, um den Ausführungen des, in diesem Fall nur Staatssekretärs des Innenministeriums zur Öffnung zu lauschen, wurde er von hinten an der Schulter angetippt und dann darauf Aufmerksam gemacht, dass er jetzt gebeten wird, das Gebäude zu verlassen. Der Veranstalter hat ihm dann erklärt, Hintergrund sei ein Indie-Media-Artikel, den habe ich jetzt hier nicht, wo also stand, dass der CCC das Gebäude verwanzt hätte.
Deshalb musste der CCC ja auch anwesend sein, weil das Gebäude verwanzt war.
Genau. Und entsprechend wurde er als Sicherheitsrisiko eingestuft und des Gebäudes verwiesen. Wie gesagt, ich habe dann beim Innenministerium angerufen, die mich aber darauf aufmerksam gemacht haben, dass sie hier nicht viel tun können, weil das ist eine private Veranstaltung einer kommerziellen Firma, die das bloß so nennt und die also weder mit dem Innenministerium noch mit der Polizei direkt was zu tun haben, außer dass sie da lauter Leute einladen, die dann miteinander diskutieren. Durchaus interessant. Im Februar gab es dann noch etwas anderes Bemerkenswertes, dass der Mossad, immerhin einer der Geheimdienste auf dem Planeten, dem man ja eigentlich vieles vorwirft, aber jedenfalls nicht technische Inkompetenz normalerweise, dass ausgerechnet dieser Geheimdienst die Überwachungskapazitäten in diesem Fall der Arabischen Emirate von Dubai unterschätzt. Hier sehen wir also ein Bild von dieser lückenlosen oder fast lückenlosen Dokumentation, die Behörden der Emirate gemacht haben, die also jede Menge Videokameraschnipsel aus der Hotellobby, aus dem Flughafen, aus dem Einkaufszentrum und wo die sich diese Leute überall befunden haben, auf Basis übrigens getraced von ihren Mobiltelefonen. Hier kommen die gerade aus dem Hotelzimmer, das sich hier hinten sozusagen im Bild rechts befindet, von dem Opfer, das sie umgebracht haben. Und der eine Typ hat noch vergessen, seinen Handschuh abzunehmen. Das ist der rechts. Das war durchaus bemerkenswert. Und das werden die wahrscheinlich auch zumindest in Dubai nicht so schnell nochmal machen. Da werden die auch was von gelernt haben. Da hat sozusagen Überwachungskapazitäten haben da vielleicht auch mal was Gutes.
Also das Ganze ist ja wirklich so konsequent und so perfekt sagen, ausgeführt, also dieser Zusammenschnitt, dass man fast denken könnte, so, das ist einfach choreografiert oder das ist halt einfach so produziert worden, aber es ist, scheint wohl tatsächlich echt zu sein. Das ist jetzt auch keine Sache, wo wir als CCC jetzt großartig direkt mit, aber trotzdem ein interessantes Detail, um mal so Videoüberwachung in der Praxis mal anschaulich zu machen.
Man at work.
Well, well, ja. Eine völlige Neuheit in 2010 war auch, dass ein Innenminister dann tatsächlich im Februar mit einer Meldung kam, wo er echt was Sinnvolles getan hat. Das haben wir ja in 2009 nicht erlebt, dass Herr Schäuble mal irgendwas gemacht hat, wo wir gesagt haben, jawohl. Er hat tatsächlich die Trennung der Abhörkapazitäten von Verfassungsschutz und des Bundeskriminalamts sozusagen entscheidend weitergeführt. Das heißt, die sollen räumlich genutzt haben. Es wird keine nationale Abhörzentrale geben. Das war also tatsächlich was, wo er faktisch mal was gemacht hat und nicht nur symbolisch, wo ja viele glaubten, dass genau an dieser Stelle die Trennung zwischen Geheimdiensten und Polizei, die wir aufgrund unserer Geschichte hier in Deutschland eigentlich haben, gerade auf dem Weg der Abschaffung war.
Gibt es denn da eigentlich irgendwelche Gerüchte drüber, warum oder was ist die Entscheidung? Also war es einerseits entweder wirklich der politische Wille, die Dienste zu trennen, oder war das eher ein mangelndes Vertrauen in die Kompetenz des Bundesverwaltungsamtes, was die
Das kann sein. Ich vermute, der hat den Roman von Jean Le Carré gelesen, Marionetten auf Deutsch oder A Most Wanted Man, wo ja Jean Le Carré sehr gut informiert über die deutsche Situation, genau darüber berichtet, was plötzlich für Terroristen nur dadurch entstehen, dass diese Kompetenzen zusammengelegt werden. Und da das ein Bestseller war, 2009 hat er vielleicht, ich habe den in meinem Blog empfohlen, und darauf hat dann der Innenminister gesagt, da müssen wir mal was tun. Oder irgendjemand hat es ihm gesagt.
Naja gut, also es gab auch andere kritische Stimmen aus dem Bereich des Bundesverfassungsgerichts dazu,
wenn
der Fall dann nicht vorgetragen wurde. Aber gut, diese politisch nicht korrekte Formulierung, die nehme ich also auf mich. Ihr könnt mich dafür gerne hinterher verantwortlich machen, aber ich kannte Herrn Grafenreuth ungefähr seit Mitte der 80er und der Mann war mir vom Moment 1 an unsympathisch. Jetzt ist es so, es gab andere aus dem Dunstkreis des CCC, die immer der Meinung waren, ja, aber der Mann, der ist doch aufklärerisch tätig und hilft uns doch, die Gesetzlage zu verstehen. Also Padlun und Rena haben ihn verschiedentlich im Kontext des FIRBO zu Vorträgen eingeladen und über diesen Weg war auch auf dem einen oder anderen Kongress als Diskutant. Nun ist es so, das kann natürlich sagen, er hat mit seinem letzten Akt, nämlich mit dem Selbstmord in dem Gebäude seiner katholischen Studentenverbindung, der er zeitlebens angehörte, immerhin auch noch einen Akt der Aufklärung geleistet, weil ich wäre vorher nicht darauf gekommen, diesen Verein mir mal genauer anzukommen. Wenn man jetzt also mal kurz davon absieht, wer hier nur gerüchteweise Mitglied ist und sich nur auf die Verlässlichen bezieht, dann haben wir hier also zwischen NSDAP-Mitgliedern und dem heutigen Papst Herrn Grafenreuth und noch einige andere. Es gab auch den Hinweis, dass Herr Beckstein wohl hier Mitglied war und insofern das politische Rückengrat für Herrn Grafenreuths Aktivitäten. Also wie gesagt, ich kann dem Mann leider auch im Nachhinein wenig Gutes abfinden, weil es gab eine Menge Leute, die eine Menge Stress wegen ihm hatten, bis hin zu Leuten, die Ärger mit ihren Eltern, Gefängnisstrafen und hohe Geldstrafen hatten. wegen angeblichen Raubkopien. Ja, dieses Problem ist gelöst. Apropos katholische Verbindung, da gab es dann im Februar auch noch ein passendes Bild, was irgendwo auftauchte, was ja auch anderweitig gab es ja auch Diskussionen über die Art des Zusammenhalts dieser Verbindung. Im März hatten wir bei der CCC-Pressearbeit 1-2 Abgrenzungsprobleme, wo wir den Eindruck hatten, der Name CCC findet manchmal Verwendung in Kontexten, also man beachte den blauen Untertitel hier, wo man das durchaus missverstehen könnte. Also für diejenigen, die es nicht lesen können, Militärjunta ernennt Übergangsregierung, das hat Constanze aber zumindest ihren Aussagen nach nicht getan. Das konnten wir nicht richtigstellen. Wir hatten dann einen anderen Artikel auf Spiegel Online, der überhaupt gar nichts mit dem CCC zu tun hatte, wo wir auch nicht drin vorkamen, wo es lediglich um die unterschiedlichen Reaktionen von Lauthasar Schnarrenberger und dem Innenminister Thomas de Maizière zur Vorratsdatenspeicherung ging, wo sie also sagt, sie freut sich, er sagt, keine Freude und so fort. Ich habe dann mal Spiegel angerufen und mit denen diskutiert. Eine Korrektur der Überschrift konnte ich nicht erwirken, aber eine kleine Ergänzung des Artikels, wo dann immerhin noch ergänzt wurde, dass Mitglieder des Chaos Computer Clubs sind beide zwar nicht, also dass immerhin klar ist, dass es sich da nicht um unsere Mitglieder handelt. Auch nicht weiß, ob wir die aufnehmen würden, aber das könnte man da nochmal in anderer Form diskutieren. Das war natürlich eigentlich ein großer Erfolg. Da haben auch viele im Club lange dran gearbeitet, dem Bundesverfassungsgericht die Zusammenhänge zwischen gespeicherten Daten und sozialen Interaktionen darzulegen. Nun ist es so, das Bundesverfassungsgericht hat die Vorratsdatenspeicherung in der jetzigen Form erstmal nur für illegal erklärt, aber immerhin, und das kann man schon sagen, da kann man sich schon was in die Kerbe schneiden, sozusagen auch die unverzügliche Löschung aller Daten, die eben auf Basis dieser nicht korrekten gesetzlichen Implementierung, wie Sie es formuliert haben, durchgeführt haben. Das heißt aber, es wird eine Vorratsdatenspeicherung im Prinzip demnächst wieder geben. Es war nur, das Gesetz hatte hier und da Schönheitsfehler. Also so ja. Muss man das wohl.
Und am gleichen Tag hat ja gleich der Präsident des Bundeskriminalamts, Zierke, und auch der Chef der Polizeigewerkschaft verkündet, dass also jetzt Deutschland ein völlig unsicheres Land ist und man eben der Kriminalität gerade im Internet nicht mehr Herr werden könne.
Ja, aber man spürt das doch auch an der Nervosität der Teilnehmer hier. Ich fühle mich auch schon ganz unsicher. Gut. Es gab dann eine interessante Diskussion, die jetzt zunächst mal nicht viel mit uns zu tun hat, aber eben dann irgendwann doch. Wo die US-Regierung ja mal eine Breitseite gegen China gelandet hat, indem US-Außenministerin Clinton gesagt hat, also dass diese Zensurmaßnahmen der chinesischen Regierung, dass das doch unzeitgemäß sei und überhaupt dem Modell einer freien Welt nicht entspräche und so fort. China hat dann gekontert, dass das, was die USA eigentlich machen, Internetimperialismus ist. Diesen Vorwurf, den kenne ich in meiner sozusagen Geschichte, wo ich ja mal bei ICANN Direktor war, einige Jahre, den kenne ich sehr genau, weil auch viele afrikanische Länder immer gesagt haben, das, was ICANN eigentlich macht, ist das amerikanische Markenrechtssystem in den Domainnamen in ihre Länder einzubringen und damit diejenigen Unternehmen zu bevorzugen, die eben in Amerika ihre Markenrechte geltend machen können und nicht irgendwelche lokalen einheimischen afrikanischen Industrien, die diese Möglichkeiten Kraft ihrer finanziellen Optionen nicht haben. China hat das hier natürlich anders gemacht. Die haben gesagt, naja, unsere Kultur, eure Kultur und so fort. Aber ich will sozusagen nur darauf hinweisen, dass das nicht völlig abwegig ist, dass die amerikanischen Vorstellungen eben auch so ihre Probleme haben. Und dass andere Länder andere Vorstellungen haben. Also es ist nicht so, dass hier ein reines USA unterstützt die Freiheit, sondern die haben eben auch ihre Definition von Freiheit, die im Zweifelsfall bei gewerblichen Rechtsschutz, wie es so heißt, auf abgeschaltet, wobei was weiter nach Süden verlegt, glaube ich, nach Taiwan oder was, und haben dann gesagt, wir machen das in Hongkong, genau, aber wir machen das in China, machen wir das nicht mehr. Der April?
Genau, der April brachte erstmal das Osterfest mit dem Easter Hack vom 2. bis 4. April in München, wo etwa 200 Leute zusammengekommen sind im dortigen Eine Welthaus. Und man sieht hier auf dem Foto die sehr lieten Namensschilder, die dort benutzt wurden. Also gleich so eine Platine mit Bausatz und so und blinkenden Augen nach hell-dunkel und so. Also insgesamt ein etwas untypischer Easter Hack, weil er sehr programmintensiv war. Sonst ist es ja manchmal so ein bisschen das Treffen der Chaosfamilie. Aber hier war das nun wirklich auch also voll mit Workshops und Vorträgen und so. Und wirklich, glaube ich, eine sehr gelungene Veranstaltung. Wir haben dort auch ein Regio-Treffen gemacht, also ein Treffen der Erfa-Kreise und Chaos-Treffs, was auch gut besucht war. Und ja, es gibt ja zwei neue Erfa-Kreise seit dem Kongress, nämlich Mannheim und Aachen. Die Mannheimer haben inzwischen auch einen eigenen Raum, den ich dann auch besucht habe zur Eröffnung. Ja, und es tut sich da ja einiges. Es gibt auch jetzt noch weitere Interessenten, die also vom Chaos-Treff zum Erfa-Kreis aufsteigen möchten. Und da ist halt tatsächlich die Frage, die wir natürlich auch diskutieren müssen, wie schnell das immer gehen soll. Denn die Idee hinter den Erfa-Kreisen ist natürlich, dass da immer so eine Art Web of Trust besteht. Und ja, also das gibt sicherlich noch Diskussionsstoff im Laufe dieses Jahres.
Okay. Dann hatten wir die Diskussion der Frau Aigner über ihre Handhabe ihrer Daten bei Facebook, die wohl vielfältig auch pressetechnisch bei uns aufgeschlagen ist.
Ja, also unsere Verbraucherschutzministerin Ilse Aigner hat irgendwann öffentlichkeitswirksam verkündet, dass die neuen Geschäftsbedingungen, die zu dem Zeitpunkt gar nicht mehr so neu waren bei Facebook, ja doch nicht so freundlich wären und Privatsphäre schon wären, und deswegen würde sie jetzt erwägen, möglicherweise vielleicht, also aber nur wenn Facebook nichts ändert, ihr Facebook-Profil zu kündigen oder aufzugeben.
Und, als gelöscht markieren.
Als gelöscht markieren. Und es ist natürlich insofern absurd, also das haben wir auch in entsprechenden Anfragen auch mal so vertreten, dass, also warum tut sie es nicht einfach? Also es ist im Prinzip ein Klick, und aus unserer Sicht gibt es auch überhaupt keinen Grund dafür, warum Ministerium eigentlich jetzt einen Facebook-Account haben muss. Also weil mit dem Moment, wo ich diesen Button auf der meiner Seite habe, bekenne ich mich ja auch dazu. So. Und das ist ein Statement wäre jetzt gewesen, sagen, okay, Facebook ist nicht Gott gegeben. So, es gibt einerseits muss man nicht da sein, man ist trotzdem ein vollwertiger Mensch, und andererseits gibt es einfach auch noch andere soziale Netzwerke, die vielleicht viel Privatsphäre freundlicher sind. So, und da
aber du kannst dich da nicht einfach rausklicken. Du musst natürlich in Deutschland, wenn du irgendwo ausscheiden willst, eine rechtsbewährte Erklärung abgeben, und die bedarf der Schriftform. Deshalb diese merkwürdige Formulierung. Also ein Klick reicht da nicht.
Ja, aber jedenfalls, also das war aus unserer Sicht also eine Debatte, die völlig fehlgelaufen ist, auch eine völlig künstliche Aufregung, und letztendlich ist ja auch niemand verpflichtet, bei Facebook zu sein, und das sollte eigentlich auch von den entsprechenden Ministerien so kommuniziert werden, und was sie gemacht hat, ist eigentlich genau das Gegenteil. So, und deswegen.
Ich meine, immerhin hat sie Debatte befördert, also klar ist ja, dass die Geschäftsmodelle dieser sozialen Netzwerke nun mal darin bestehen, die Daten der Benutzer zu verkaufen, beziehungsweise die Aufmerksamkeit der Benutzer an Werbeunternehmen zu verkaufen. Insofern, also der Debatte war es schon zuträglich, auch wenn der Ansatz dieser Dame in der Tat, erst die allgemeinen Geschäftsbedingungen akzeptieren und dann sagen, ich finde das aber blöd, ist irgendwie absurd.
Ganz interessanter Nebenaspekt an der Debatte ist noch, dass eine Diskussion darüber ausgelöst wurde, wie wirksam eigentlich deutsche Gesetze im Internet sind oder welche Durchsetzungsmöglichkeiten für deutsche Rechtsnormen es im Internet eigentlich gibt. Und das hat, glaube ich, einigen Leuten auch nochmal wieder ein bisschen die Augen geöffnet, wie schlecht unsere Chancen sind, was natürlich für uns aber auch bedeutet, dass wir eigentlich darüber nachdenken müssen, okay, wie gehen wir mit so Sachen um und wie positionieren wir uns als Chaos Computer Club? Wo gehen wir vielleicht auch aktiv in die Debatte rein? Das heißt, was sind unsere Forderungen konkret? Also wie gehen wir mit den verschiedenen gesetzlichen Regelungen und ethischen Vorstellungen, wie auch immer, in verschiedenen Ländern um? Ja, dass wir möglichst die Freiheiten behalten, andererseits natürlich den Firmen, die sich im Netz tun, nun aber auch keinen Freibrief geben, einfach alles zu tun, nur weil es im einen Land vielleicht gerade nicht verboten ist.
Okay. Ja, dann gab es Mitte April eine Eskalation. WikiLeaks hatte ja die vollständigen Dokumente der Kaupthing-Bank veröffentlicht, was wiederum zu großer Verärgerung bei einigen europäischen Partnern dieser Bank führte. Schließlich hat sich Island offenbar entschlossen, mit biothermischen Waffen anzugreifen. Infolgedessen musste der europäische Flugverkehr immerhin eine ganze Woche lang schließen. Also so eine Eskalation hatte man selten im Kontext einer Internetveröffentlichung. Zeigt aber, dass das Internet eben doch eine immer größere Bedeutung bekommt. Und dann hatten wir Ende April noch einen interessanten Hinweis eines schwedischen Piratenpartei-Mitglieds, der aus einer internen IFPI-Tagung zitierte, wo also Kinderpornografie ganz klar gefeiert wurde. Child Pornography is great, weil damit kann man den Politikern deutlich machen, dass man Internetinfrastruktur, also Zensurinfrastruktur aufbauen muss, dass man das Internet kontrollieren, verbieten und so weiter und so fort muss. Und wo die also diesen Spin sehr offensiv diskutiert haben, das ja ein Verdacht war, der immer wieder ein bisschen in der Diskussion mitschwang, bloß konnte man eben in der einen oder anderen Situation mit Leuten gar nicht mehr diskutieren, weil bei Kinderpornografie, eine Emotionalisierung der Debatte erreicht war, wo schon rationale Argumente gar nicht mehr angehört wurden. Jetzt sind wir aber ja da mal ein bisschen durch und jetzt kommt ein wenig so der Binsatz runter. Und das ist doch ganz interessant, wie die so denken zur Instrumentalisierung. Ja, damit sind wir auch schon im Mai. Da haben wir, das ist jetzt vielleicht nicht schrecklich wichtig und auch viel zu klein hier. Es gab einen kleinen Vorfall in Berlin im Rahmen der Berliner Mai-Festspiele, dass ein Polizist wiederum einen am Boden liegenden Demonstranten getreten hat. Das haben wiederum Leute auf Video aufgenommen und ins Internet gestellt. Und immerhin, diesmal hat der Polizist sich gleich gestellt. Also das ist zwar nur eine Kleinigkeit und so fort, aber ich glaube schon, dass Leute verstanden haben, dass Offenheit ein Schutz ist und dass je mehr Leute Sachen dokumentieren, desto weniger die Chance ist, hier mal kurz jemanden körperlich zu misshandeln im Dienst. Die Enquete-Kommission hat sich konstituiert, Konstanze ist ja da drin, da warten wir aber, denke ich, alle erstmal ab, was das für ein Unterhaltungsspiel wird. Es gab da noch eine Sache, da wollte ich die Maha bitten, was zu sagen, weil der irgendwas mit den Piratenparteien hier und da mal zu tun gehabt hat. Wir haben jedenfalls gefordert, dass wir jetzt auch noch in den Fernsehaufsichtsratgremien sitzen.
Ja, nicht Fernsehen, also man muss schon unterscheiden, es geht da um den Rundfunkrat. Und beim Rundfunkrat sind ja sogenannte relevante gesellschaftliche Gruppen vertreten. Und da gibt es irgendwie so einen Grundkonsens aus der Nachkriegszeit, dass relevante gesellschaftliche Gruppen die Gewerkschaften und die Kirchen im Wesentlichen sind. Und das erschien etwas altmodisch und zwei Aktive der Piratenpartei, die auch mit dem CCC zu tun haben, kann man ja sagen, Fukami und Markus Kompa, haben sich dann dafür eingesetzt, dass einerseits ins Wahlprogramm in Nordrhein-Westfalen reinkommt, dass eben auch andere Gruppen berücksichtigt werden sollen, speziell der CCC. Und dazu gab es dann auch nochmal eine Pressemitteilung, das hat dann eben auch die Runde gemacht, dass eben hier auch der CCC vielleicht geeignet wäre, zumal den Rundfunkräten ja neue Aufgaben zukommen. Die müssen sich ja nun vor allen Dingen auch mit den Inhalten im Internet beschäftigen. Und ja, da sind einfach höhere Kompetenzen beim CCC zu erwarten als bei Gewerkschaften und Kirchen.
Ja, wobei mir immer noch wichtig zu ergänzen scheint, dass wir nicht den Anspruch erheben, eine Kirche zu sein. Amen. ja, dann gab es noch die Diskussion um Google Sheets. Wobei es ja zwei Aspekte gab. Das eine war die Frage nach der Privatsphäre im Kontext sozusagen haptisch-taktiler Bewegungen in der sogenannten realen Welt, also dieses Zeug da draußen. Und zum anderen die Frage der ja, Aufnahme der offenen WLANs durch Google, wo ja lustigerweise der Datenschutzbeauftragte in einer juristisch durchaus nachvollziehbaren Logik gesagt hat, Google soll mal aufhören, das Zeug zu löschen, weil wie soll er dann das datenschutzrechtlich prüfen, wenn die Daten schon gelöscht sind? Also Beweismittel in Strafverfahren ist klar, die darf man auch nicht löschen. Das ist Unterschlagung von Beweismitteln oder Schlimmeres.
Wobei man natürlich bei der ganzen Diskussion noch viel, viel weiter ausholen muss, weil wir als Chaos Computer Club eigentlich auch für offene Netze, dann hat es aber natürlich zur Folge, dass die Leute auch ihre Daten selber verschlüsseln müssen. Das heißt also prinzipiell wäre es aus unserer Sicht eigentlich gar nicht so schlimm, wenn Google das machen würde, weil eigentlich dürfte ja sowieso nichts unverschlüsselt in den Netzen sein. Also man kann diese Diskussion eigentlich noch ziemlich ausbreiten. Das ist natürlich in Radiointerviews, die für 2 Minuten 30 angesetzt sind, immer so ein bisschen schwer zu vermitteln. Insofern ja, ist es einfach ein sehr komplexes Thema. Eine ganze Streetview-Debatte ist natürlich auch schwierig, weil man dann auch erstmal neu definieren muss, was heißt eigentlich also Panoramafreiheit, Kunsturheberrecht, Abbildung, Persönlichkeitsrecht. Ganz genau.
Also man muss da wirklich sehr vorsichtig sein, weil das immer so ein Scheideweg ist. Denn es gibt viele Leute, die ein großes Interesse daran haben, eben auch den öffentlichen Raum zu verkleinern und zu privatisieren. Und die sind dann sofort dabei zu sagen, ja, also sowas, Street View und so, das geht ja gar nicht. Und Panoramafreiheit geht ja gar nicht. Und wenn wir sehen, was dann für Gesetze aufkommen, zum Teil ja auch in den USA, dass man nicht einfach irgendwas fotografieren kann, weil es keine Panoramafreiheit gibt. Das sind schon ganz schwierige Diskussionen. Also da muss man aufpassen, dass nicht Datenschutzüberlegungen plötzlich instrumentalisiert werden, um andere Interessen durchzusetzen.
Es gibt ganz klar ein paar Sachen bei Google, die sie, wo sie sich angreifbar gemacht haben. Es ist die Höhe der Kameras auf den Fahrzeugen. Da haben wir also diesen Paparazzi-Paragraphen bei uns. Kann man auch darüber streiten, ob ich mich jetzt, wenn ich mich jetzt irgendwo auf einen Mauervorsprung stelle, der einfach da ist, ein Foto mache, ob das jetzt was anderes oder mich auf als 2 Meter großer Mensch mich auf die Spitzen stelle und da Fotos machen. Das sind alles so Sachen, die wahrscheinlich auch noch die Gerichte beschäftigen werden. Schwierige Sache. Also ich glaube, da hat auch jeder eine sehr persönliche Meinung zu und ist auch, denke ich mal, bei uns im Club, soweit wir das diskutiert haben, gibt es einfach auch unterschiedliche Ansichten und deswegen würde ich da auch weiter vorschlagen, das sehr differenziert zu betrachten.
Naja. Ich meine, man kann ja schon sagen, es gibt ja Privacy Enhancing Technology auch in Form von Vorhängen, lange vor der Zeit, bevor es das Internet gab. Und insofern gibt es schon auch Leute, die um ihr Gebäude irgendwie Hecken wachsen lassen, Indikatoren dafür, dass sie ihre Ruhe haben wollen.
Also vielleicht kurz
die Frage noch. Frage ist aber tatsächlich, brauchen wir nicht tatsächlich so eine Kennzeichnung? Also in Holland habe ich gerade mich mit dem Rob unterhalten, da ist es jetzt mittlerweile so, dass man also relativ einfach zu Google eine Mail schicken kann und sagen kann, nehmt mein Haus da raus und dann nehmen die das raus und gibt es da lauter weiße Flecken auf einmal. Aber dann gibt es natürlich auch noch die anderen Karten. Ich habe das jetzt neulich bei Bangkok gehabt, wo ich mich ein bisschen mit beschäftigt habe. Da haben mir manchmal die Reload-Taste gefehlt. Ich dachte, Moment, das Gebäude ist aber abgebrannt. Jetzt hätte ich gerne noch mal das aktuelle Bild da.
Immerhin muss ich sagen, dass in der Schweiz gab es die Diskussion auch, die Schweiz von Street View erfasst und es gab auch einen Knaller sozusagen, wo nämlich tatsächlich auch einfach vor einem stadtbekannten Puff in Bern die Autos auf dem Parkplatz inklusive Kennzeichen dann im Netz standen und auch selbst dieses Extrembeispiel hat nicht dazu geführt, dass es irgendwie sozusagen abgeschaltet wurde oder dass es wirklich ein ernsthaften Aufschrei war, wobei man sich bei der Parkplatzsituation in Bern immer noch gut damit rausreden kann, dass woanders gerade kein Parkplatz frei war. So insofern.
Das, obwohl die das Kriegsschiffe auf innerstädtischen Seen haben, haben sie nicht eingegriffen, die Schweizer. Ne? Okay, hätte ich ihnen mehr Wehrhaftigkeit zugetraut, aber gut. Ja, ansonsten hatten wir mal noch die Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs zu offenen WLAN, wo man eigentlich sagen muss, also ja, ob die das so wirklich verstanden haben, das kann man da noch nicht so abschließend beurteilen, weil im Prinzip haben die gesagt, ja, also man muss sich um Sicherheitsmaßnahmen bemühen und also WLAN-Kommunismus ist nach Bundesgerichtshof-Auffassung nicht erlaubt, aber in den Details des Urteils gibt es dann wieder so einen Hinweis, wo drin steht, ja, man muss sich ja die Sicherheitsmaßnahmen des Herstellers bei der Auslieferung sein, irgendwie auch maßgeblich für das, was man dem Benutzer zutrauen kann. Das ist alles Pillerpaller. Also ich glaube, wenn man vorausschauenden Umgang mit dieser Rechtsprechung üben will, dann macht man seinen WLAN weiterhin auf und wartet mal drauf, bis das Bundesgerichtshof auch das versteht, dass das einfach nicht bekämpfbar ist. Aber gucken wir mal. Also ja, dann habe ich hier etwas mich vorgewagt. Taus wird den Prozess, glaube ich, gewinnen. Da gab es ja ein paar Details, die darum kamen. Und wir sind eine elektronische Gegenmannschaft. Es gab jetzt ja erste Berichte über den Prozess. Es hat ja deutlich nach der Wahl und alles ist jetzt der Prozess gegen Taus eröffnet. Da gab es zum Beispiel diesen Hinweis, wie denn das gemeint war, dass die DVDs, die bei ihm gefunden wurden, in Bücherregalen versteckt seien. Es stellt sich also heraus, dass die Bücherregale sowieso überfüllt waren, in mehreren Reihen mit Büchern, DVDs und alles Möglichen. Und dass entsprechende Nachfragen dann auch entsprechendes Einlenken der polizeilichen Zeugen sich brachten. Naja, stimmt schon, das waren mehrere Bücher und so fort. Wo dann auch so, das sind halt Kleinigkeiten, aber in der öffentlichen Vorverurteilung, die der Herr Mann nun mal hinter sich hat, dem seine Reputation ist ja ohnehin nicht mehr reparierbar, selbst wenn er jetzt hier mit einem Freispruch erster Klasse rausgeht, das wird ihm immer hängen bleiben. Also das ist schon klar, dem seine Reputation hat einen ordentlichen Knacks bekommen, aber ich glaube trotzdem, dass diese Details, die jetzt allmählich hier rankommen und auch seine Verteidigungsstrategie, wo er natürlich auch darauf aufmerksam macht, dass eben das BKA immer den Eindruck erweckt hat, das Internet sei der Hauptverbreitungsweg für diese Kinderpornos und er aber auch mehr oder weniger erfolgreich nachgewiesen hat, dass es noch ganz andere Wege gibt, die noch viel effektiver funktionieren als das Internet, dass er damit möglicherweise durchkommt. Gucken wir mal. Das war die letzte Folie. Ja, gut. Die Lebensgemeinschaft, ja, das war dieser AS Elektronika-Preis. Wir sind irgendwie jetzt eine gewürdigte elektronische Lebensgemeinschaft. Willkommen. Jetzt haben wir bestimmt noch Sachen vergessen und die würden wir euch jetzt bitten zu ergänzen. Ich weiß nicht, wie viel Zeit wir noch haben.
Wir haben eigentlich
bis
noch Zeit,
hier. Hier gibt es ein, zwei Mikrofone mit drahtloser Übertragungstechnologie. Da hinten links. Kannst du, einer mal? Ich weiß nicht, ob wir einen Mikrofonengel haben. Nein, haben wir nicht.
Ja, soll ich einfach mal anfangen gleich?
Ja,
mach mal. Okay, also ich wollte eigentlich nur mal dem CCC dafür gratulieren, dass er mittlerweile ein echtes Standing, selbst in der Plattenpresse, möchte ich mal sagen, hat. Wir hatten ja irgendwie Anfang des Jahres diese Diskussion zum Datenbrief, die dann selbst irgendwie Zeit Online, Welt Online, Spiegel Online, hast du nicht gesehen, bla bla, die ganzen Zeitungen erreicht hat. Und wenn man dann, ich habe da so ein bisschen Advocatus Diaboli gespielt und habe dann immer mal so ein paar kleine, so negative kleine Zwischenfragen reingestellt. Ja, aber was ist denn, wenn man das so und so macht? Und da kommt echt ganz schön Feuer. Also mittlerweile habt ihr so ein Standing, dass man eigentlich gegen euch kaum noch argumentieren kann. Das ist großartig.
Danke. Ja gut, aber wir sollten trotzdem nicht zum Politbüro verkommen. Also das, was den CCC immer ausgemacht hat, zumindest intern ist, dass wir gerade die Stärke aus sehr kontroversen, auch inneren Diskussionen haben. Insofern möchte ich dich weiterhin ermutigen, da auch Kontra zu gehen, weil dadurch bekommt man erst
die Diskussion
diese
oder schärft die Argumente.
Ja, was ich damit nur sagen wollte, ist, dass es halt schön ist, dass ihr so ein Standing habt.
Also weil sich auch da gezeigt hat bei der Diskussion um den Datenbrief, dass es schon sinnvoll ist, in einer kleinen Arbeitsgruppe eine Idee erst ein bisschen auszuarbeiten, schon erstmal auf Papier zu bringen. Und dann auch intern zur Diskussion zu stellen. So ist ja mal schwierig bei so Vorschlägen, wenn man da so eine Idee postet und sagt, okay, wie ist es dann wird sowas auch schnell zerredet. Jetzt beim Datenbrief, denke ich, ist das ganz optimal gelaufen.
Hallo? Ja. Kurze Nachfrage, ihr habt eben einen Demonstranten erwähnt. Was ist eigentlich aus der Sache vom letzten Jahr geworden, wo der CCC einen Demonstranten der Freiheit statt Angst Demonstration unterstützen wollte?
Ja. Das hatte ich kurz gesagt. Das Verfahren läuft theoretisch immer noch, also die Anklage ist immer noch nicht erhoben. Wir haben Akteneinsicht, es ist de facto Seit Monaten nichts passiert, präzise seit, ich glaube, Mitte November, es kann auch Anfang Dezember gewesen sein, irgendwas in dem Bereich. Wir haben ja diese Videos, diese Zusammenschnitte, nachdem wir die Polizeiaufnahme bekommen haben, die sind ja vielleicht bekannt, wo wir das nochmal reingestellt haben. Das heißt, eigentlich ist aus unserer Sicht die Beweislage erdrückend. Ich kann jetzt verraten, weil ich die Akten gelesen habe und das, glaube ich, auch darf, dass natürlich die Darstellung der beteiligten Polizeibeamten teilweise den Videoaufnahmen diametral entgegengestellt sind. Das ist also großartig, was die teilweise, in welchen Situationen die sich glaubten und gegen Angriffe des Fahrradfahrers verteidigen mussten und so fort. Also das ist ziemlich krasse Scheiße, wenn man das liest, aber wir haben es, offenbar ist die Strategie, sagen wir mal, also das kann ich jetzt nur, das ist jetzt meine persönliche Wertung, ich habe den Eindruck, die spielen hier auf Zeit und möchten, dass dieser Fall vergessen wird, weil an für sich hätte man längst Anklage erheben können, es ist wie gesagt, Kraft Akteneinsicht seit Monaten nichts passiert. Gucken wir mal, der Anwalt macht da weiterhin Druck. Aber wir haben, ganz ehrlich, es auch in letzter Zeit nicht mehr geschafft, die Presse für den Fall noch groß zu begeistern, weil wir quasi nichts Neues zu bieten hatten. Weil die Beweislage ist da, es kann man diese Aussagen da noch vielleicht ins Spiel bringen der Polizeibeamten, aber irgendwie wollen die das nicht richtig. Und das ist natürlich so ein Problem in diesem Staat, dass die eine Krähe mit der anderen und so. War gut. Gibt es noch einen Hinweis, eine Frage, was wir vergessen haben? Hier vorne. Das, warte mal, lass dir mal ein Mikro geben. Schon.
Also eventuell kann man dann auch wieder gegen den Staatsanwalt, der da nichts macht, vorgehen juristisch, ne?
Ja.
Also Strafvereitelung oder so im Amt, ja, oder sowas.
Können wir noch mal. Also ich müsste mich jetzt auch mal auf den letzten Stand bringen. Mein letzter Stand ist, wir hatten kurz vor dem 1. Mai versucht, das nochmal in die Presse zu kriegen, das war ein bisschen schwierig und da hatten wir uns die Akten nochmal gezogen. Irgendwann, denke ich, nach ein paar Monaten werden wir diesen Weg auch gehen, dass wir sagen, also jetzt liegt hier eine aktive Verschleppung vor. Bislang können die jetzt sagen, wir haben so viel zu tun.
Ja gut, ein halbes Jahr ist in Berlin ja auch irgendwie jetzt eigentlich noch kein Zeitraum. Leider.
Ja, gucken wir mal.
Gibt es da schon was Konkretes bezüglich der Kennzeichnung der Polizisten?
Ich kenne jetzt noch keinen tatsächlichen Beschluss, aber ich weiß, dass der Polizeipräsident entgegen, wie gesagt, den Widerstand in eigener Reihe daran festhalten will, was ja schon mal was ist. Aber es ist noch nicht in dem Sinne durchgesetzt, sondern die haben sowieso irgendein Reformgesetz, das sie Ende des Jahres oder im August oder irgendwas auf den Weg geben wollen und da sollte das mit einfließen.
Du hast vorhin den Namen Eisenberg erwähnt bei dem Anwalt. Ja. Heißt der so oder hat er ja was mit dem? Achso, okay, nee. Ja, er hat nichts mit dem Studenten, der erschossen wurde in Regensburg zu tun.
Okay. Johnny Eisenberg.
Also da gibt es auch ein Chaos-Update zu, wo länglich auf die Videodokumentation mal verlinkt. Also wir haben da ja wochenlang gesessen und haben quasi Skripte erstellt, welcher Polizeibeamte, wer, wie, wann, was, wo. Dann haben wir das gegenübergestellt. Es ist so, der Berliner Polizeipräsident hat zwischenzeitlich mal ein verwaltungsgerichtliches Verfahren im Prinzip verloren. Der darf sich dazu nicht mehr äußern, weil er am Anfang dazu sich die Schutzbehauptung der Polizeibeamten zu eigen gemacht hat und gesagt, die wurden angegriffen und haben sich verteidigt. Der hat quasi erklärt, er wird sich dazu nicht mehr äußern. Das ist auch besser so für ihn, sonst wird das nämlich teuer. Aber so viel weiter sind wir da noch nicht. Den letzten Stand hatten wir da auf dem Kongress berichtet.
Johnny Eisenberg ist aber auch sehr unterhaltsam. Ja, also so ein Leben am Rand.
Wer da nicht auf dem Stand ist, es gibt ein Streaming-Video vom letzten Kongress, wo Johnny das auch in eigenen Worten sehr deutlich, aber trotzdem juristisch korrekt wohl noch dargestellt hat.
Ja.
Gut. Tja, ansonsten, wenn wir jetzt nichts mehr haben, dann reicht das vielleicht.
Ist ja auch erst ein halbes Jahr gewesen.
Ja. Wieder noch nicht mal.
Nicht mal, ja.
Ja. Gut. Ja.
Also wollen wir zum Kongress weiter?
Genau.
Nee, also ich meine, haben wir noch zum Kongress eigentlich noch was? Also ich meine, wir hatten ja da schon eine Review, aber nein, vom letzten noch irgendwas. sonstige?
Soll ich die alte Präsentation mal rausholen? Nein, eigentlich.
Also nee, die Leute, die sozusagen schon am letzten Tag auf der Abreise waren und nicht mehr, gibt es nichts weiter zu berichten. Gut.
Okay, dann viel Spaß am Gerät oder wo auch immer.
Genau, ja? Schönen Nachmittag.